BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre, sagt heute Andreas Estner. Herzlich willkommen. Die Sommerferien stehen kurz bevor. Ab Freitag heißt es 6 Wochen große Ferien. Die Kinder freuen sich ganz enorm und viele Eltern müssen sich schon wappnen mit Plänen, wie man diese langen Ferien gestaltet. Eine Möglichkeit wäre doch in den großen Ferien der Besuch in einem Zoo. Unser heutiger Gast kennt sich damit sehr gut aus. Hans Helmreich ist Journalist und hat in diesem Jahr ein Buch herausgebracht mit dem Titel Zoos in Bayern. Grüß Gott, schön, dass Sie da sind.
Ja, grüß Gott, ich freue mich sehr über die Einladung und schön, dass ich da sein darf.
Wir stellen heute das Buch vor, Zoos in Bayern, und wir stellen darin 5 Zoos in Bayern vor mit ihren Besonderheiten. Aber nicht nur das, wir fragen auch, wie zeitgemäß sind Zoos heute noch, und wir werden erfahren, warum sie so wertvoll sind, unter anderem für den Artenschutz. Zoos in Bayern, so heißt ein neues Buch, und das ist unser heutiges Thema. Wir stellen Ihnen 5 Tierparks, Tiergärten, Zoos in Bayern vor. Und da gleich einmal die Frage, wie sagt man denn jetzt eigentlich richtig? Tiergarten, Tierpark oder Zoo?
Das ist alles richtig. Das ist jeweils ganz historisch einfach gewachsen. So der zoologische Garten, der Zoo, das war mehr schon so dieser wissenschaftliche Anspruch. In anderen Fällen sind Zoos, der Zoo in Straubing zum Beispiel, das ist also ein ganz klitzekleinen Wildgehege einfach entstanden, und dann blieb es halt so beim Tiergarten. Also da gibt es keine offizielle Systematik.
Brauchen wir noch Zoos? Diese Frage stellt unser heutiger Gast in seinem Buch, und er kommt zu dem Ergebnis, ja. Warum? Das wird er uns in dieser Sendung ausführlich erklären. Wie oft sind Sie so im Tierpark?
Ja, also in diesem Jahr war ich bestimmt 3 oder 4 Mal im Tierpark oder in unterschiedlichen Zoos. Ich besuche die natürlich jetzt auch immer wieder. Ich habe während meiner Recherchen, weil ich vielfach in diesen 5 Zoos, und auch jetzt bin ich natürlich interessiert, wie entwickeln die sich weiter. Man hat ja auch Kontakte da geknüpft, und das interessiert mich natürlich nach wie vor. Und ich war erst so vor 2 Wochen, war ich im Tiergarten Nürnberg. Die haben ganz was Tolles. Dort kann man eine Begegnung mit Delfinen buchen. Also das ist nicht diese offizielle Delfinshow, die es für jeden, der im Tiergarten ist, zu sehen ist, sondern man kann dort ganz direkt mit Tierpflegern für 2,5-3 Stunden mit den Delfinen auch interagieren und sich sehr, sehr genau und intensiv informieren. Das ist kostet zusätzlich was, nicht ganz wenig, aber es ist natürlich eine ganz tolle Möglichkeit und eine wunderbare Chance bei uns hier in Bayern oder in Franken, wirklich mit Delfinen tatsächlich zu interagieren und sich das ganz genau, deren Leben und deren Lebensweise und wie die dort im Tiergarten gehalten werden, erklären zu lassen.
Mhm. Wir werden einiges erfahren über die 5 Zoos in Bayern, über den Zoologischen Garten Hof, den Tiergarten Nürnberg, den Tiergarten Straubing, den Zoo Augsburg und den Tierpark Hellerbrunn. Welche Rolle haben Tierparks für Sie als Kind gespielt?
Als Kind war das einfach, wie für die meisten Kinder, das ist einfach toll. Also einmal im Jahr ich komme ursprünglich aus Franken, sind wir halt in den Tiergarten nach Nürnberg gefahren mit Mutter oder mit vielleicht noch mit Verwandten, und das war einfach ganz spannend. Ne? Und da ist man hingegangen und dann waren die Giraffen da, und der Höhepunkt war dann irgendwo so in dieser tollen Kulisse von dem alten Steinbruch, dann dieses Raubtiergehege und dieser Geruch damals und diese Gefahr, die man da spüren konnte oder so. Das waren einfach kindliche, ganz naive kindliche Erlebnisse, und das hat mich immer wahnsinnig gefreut.
Ja. Und auch, aber schon auch sehr starke Sinneseindrücke.
Unbedingt, ja. Wie gesagt, was man sieht, was man direkt erlebt, was man auch riecht. Ja, genau. Also der Geruch von Tieren, das ist halt etwas, was das Fernsehen, so toll das Fernsehen ist und so fantastisch auch die Aufnahmen, die Tieraufnahmen heutzutage sind, die man im Fernsehen in Dokumentationen sehen kann. Es ist doch etwas ganz anderes, wenn man Tiere wirklich erlebt. Und ich habe als ich vielfach in den Zoos und Tiergärten unterwegs war, immer wieder stand ich dann halt so an Gehegen und habe auch so ein bisschen zugehört, was so die Kinder oder die anderen Besucher, was die so sagen. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, dass Kinder dann ihre Eltern so am Ärmel gezupft haben und gesagt haben, ist das wirklich echt? Ja, also so dieses Erstaunen, aha, das ist jetzt nicht nur ein Tier, das irgendwo auf einem Bildschirm rumläuft. Nein, das ist echt. Ja, das bewegt sich und das kann ich da sehen und das reagiert möglicherweise sogar auf etwas, was es außen sieht oder so. Und das sind halt Erlebnisse, die in unserer Gesellschaft, vor allem in den Städten, halt sehr selten geworden sind. Mhm. Und deshalb ist es etwas ganz, ganz Wertvolles. Denn wenn man als Kind aufwächst in München, Nürnberg oder Augsburg oder in einer anderen Stadt, man hat ja kaum die Chance, wirklich außer einem Hund, einer Katze, die vielleicht irgendwo daheim oder in der Nachbarwohnung oder im Nachbarhaus ist, wirklich Tiere zu erleben. Vielleicht noch ein Hasen oder ein Meerschweinchen. Ja? Aber wirklich auch große, große Tiere zu erleben. Und allein das, diese Möglichkeit, diese Erlebnismöglichkeit macht die Zoos schon so wertvoll.
Sie sind als Kind schon mit Tieren in Berührung gekommen, mit daheim auf einem landwirtschaftlichen Betrieb und aber auch eben in den Zoos mit vielen Sinneseindrücken, wie Sie beschrieben haben. Und dann als Erwachsene sind Sie selbst nach Afrika gereist und haben die Tiere in der freien Wildbahn beobachtet.
Ja, das ist richtig. Das ist aber erst relativ spät passiert. Also vielleicht dazwischen noch kam natürlich, erst war die Kindheit, das ist ganz klar. Dann kam der Beruf, die Familie, da hat man natürlich relativ wenig Zeit. Erst als dann unsere kleinen Kinder waren, bin ich mit denen natürlich in den Zoo gegangen. Mhm. Aber das war natürlich auch einfach erstmal nur ein angenehmer Zeitvertreib. Ne? Und es war immer gut, hat mir immer gut gefallen, aber da war jetzt noch kein tieferes Befassen mit diesem Thema drin. Und dann, da war ich dann schon so in den mittleren 50ern, hat sich etwas ergeben, dass unsere Tochter in den Semesterferien mal nach Afrika gezogen zu einem Artenschutzprojekt. Und dann kam sie wirklich zurück und war Feuer und Flamme und hat gesagt, sie muss da unbedingt wieder hin und da hatte sie gerade keinen Freund, keine Freundin und dann hat sie mich gefragt, du Papa, würdest du nicht mitfahren mit mir auf eine Safari? Und dann habe ich mir erst gedacht, meine Frau war Lehrerin, die hätte da nicht weggekonnt. Da habe ich gedacht, soll ich jetzt allein? Und dann habe ich mir so überlegt, warum nicht mit der Tochter allein nach Afrika? Eigentlich interessant. Und dann sind wir losgezogen und es war so mein Initiationserlebnis. Und wir waren dort im Krüger Nationalpark und ich muss sagen, es waren ein paar Tage und ich war einfach vollkommen weg. Also das war so faszinierend und so erstaunlich. Ich hätte mir das überhaupt nicht vorstellen können, was man da so sieht. Und dann hat es mich einfach gepackt und ich habe gedacht, Mensch, das ist so toll, da muss ich wieder hin. Ja.
Wenn man jetzt die Tiere in freier Wildbahn beobachtet und dann wieder heimkommt und einen Tierpark besucht, macht einen das nicht ein bisschen zu schaffen, auch wenn die Tiere in einem Zoo auf relativ kleinem Raum leben müssen?
Also ich kann das vollkommen nachvollziehen. Dass einem das genau so durch den Kopf geht, ist auch mir so durch den Kopf gegangen. Und wenn man sich mit den Safari-Guides oder den Wildhütern in Afrika unterhält, dann sagen die, also sie würden nie im Leben in einen Zoo gehen. Ja? Und aus deren Sicht kann ich das auch total verstehen, denn die haben ja.
Warum auch?
Die haben die Natur ja vor sich. Und auch bei mir war das erstmal so, das hat ein paar Jahre gedauert, bis diese totale Faszination dann auch einem etwas realistischeren Verständnis gewichen ist. Und ich bin dann auch wieder ganz gezielt mit diesen Erfahrungen, sage ich mal, ausgestattet, wieder in Zoos gegangen und habe mir auch gedacht, ja, wie ist das jetzt? Ne? Jetzt hast du die Elefantenhürde beim Baden und beim Sonnenuntergang gesehen und den Löwen, wie er auf Beutejagd ist und so. Und jetzt gehst du in den Zoo und die Elefanten, ja gut, die sind da, die bewegen sich irgendwie ganz normal, aber passt es? Und das war für mich dann auch der Grund, mich mal wirklich mit den Zoos zu beschäftigen und dieser Frage auch mal nachzugehen. Geht's den Tieren denn da gut? wie ist der Eindruck? Und ich kann tatsächlich verstehen, wenn der eine oder andere ins Zoo geht und sich denkt, ah, das arme Tier, das liegt jetzt da so rum und vielleicht würde das jetzt viel, viel lieber, was weiß ich, 10 Kilometer durch die Gegend laufen oder irgendwas tun. Und ich bin dann halt auch drauf gekommen, man muss sich sehr genau befassen mit dem, was Tiere eigentlich wirklich brauchen. Und bin dort auf sehr, sehr offene Gespräche in den Zoos auch gestoßen. Und egal, ob das jetzt Tierpfleger waren oder die Direktoren oder die Tierärzte. Und die mir dann sehr viel eigentlich erklären konnten. Und dann konnte ich auch wieder rückschließen, dass das Verhalten, das ich draußen in der Natur sehe und die Verhältnisse dort, das sieht natürlich unheimlich viel schöner aus, ja, hat aber auch so seine Schattenseiten, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber diese naive Vorstellung, jedes Tier wäre eigentlich, würde nichts lieber tun, als den ganzen Tag kilometerweit durch die Gegend zu rasen oder so, dass das einfach auch eine falsche Vorstellung ist. Und zu lernen, dass Wildtiere einfach die absoluten Weltmeister im Energiesparen sind. Ein Tier in freier Natur bewegt sich nur genau so viel, wie es muss, um Futter zu finden oder um eventuellen Feinden auszuweichen. Und nur wir Menschen haben Spaß daran zu joggen oder spazieren zu gehen. Auf diese Idee käme ein Wildtier nicht.
Entstanden ist ein Buch über Tiere, über Zoos und natürlich auch über Menschen, die mit diesen Tieren arbeiten. Auch darüber wollen wir einiges erfahren heute in dieser Sendung. Zuerst schauen wir jetzt dann in den Tiergarten Nürnberg. Wir haben schon gehört, da springen die Delfine und zeigen ihre Kunststücke. Das ist Habe die Ehre. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die großen Ferien stehen vor der Tür und wir wollen heute die Zoos in Bayern vorstellen. Brauchen wir noch Zoos? Diese Frage stellt unser heutiger Gast in seinem Buch Zoos in Bayern und er hat viele Antworten auf diese Frage gesammelt. Wir fangen jetzt an im Tiergarten in Nürnberg. Der Nürnberger Tiergarten ist nach dem Tierpark München der zweitälteste in Bayern, gegründet 1912. Inhaberin ist die Stadt Nürnberg und der Nürnberger Tiergarten ist von der Fläche her mit 65 Hektar der größte in Bayern.
Absolut, im Tiergarten Nürnberg kann man auch schlicht und ergreifend einfach spazieren gehen und Natur genießen. Das hat einen sehr interessanten Hintergrund. Ursprünglich wurde der Tiergarten nämlich gegründet in der Nähe vom Dutzenddeich. Das ist das Gelände, wo Hitler dann unbedingt seine großen Prachtbauten haben wollte. Und dem war dann der Tiergarten einfach im Weg. Und er hat gesagt, der Tiergarten muss weg. Ich will hier mein großes Kongresszentrum und noch größere Parteigebäude bauen. Und dann haben die Nürnberger sehr, sehr rasch reagiert. Das war also sehr beeindruckend. Die haben das zähneknirschend erstmal akzeptiert und innerhalb weniger Wochen einen neuen Tiergarten gegründet am sogenannten Schmausenbuck. Das ist ein aufgelassener Sandsteinbruch. Und dem verdankt der Tiergarten jetzt diese einmalige landschaftliche Gestaltung. Zum einen ist er einer der größten Landschaftszoos in ganz Europa. Und durch diesen roten Sandstein ergeben sich natürlich wunderbare Möglichkeiten, die Tiere zu präsentieren, oft ohne Gitter oder alles. Da reichen dann Gräben oder irgendwo mal eine Mauer. Und man hat, wie auf einer Bühne, kann man die Tiere wunderschön beobachten und die haben großen Auslauf. Also das war eigentlich ein glücklicher Umstand, dass der von seinem ursprünglichen Standort weg musste und jetzt seit den 40er Jahren dort am Schmausenbuck ist. Hm. Immer wieder ein Genuss, einfach dorthin zu gehen und auch Natur insgesamt zu genießen. Und vielleicht dazu gleich mal einen Punkt. Tiergärten sind, das habe ich jetzt wirklich zutiefst verstanden und erlebt, sind längst nicht mehr einfach nur eine Präsentation von Tieren, sondern Tiergärten haben sich inzwischen gewandelt zu Vermittlern für ökologische Zusammenhänge, für Naturschutz insgesamt. Mhm. Und ich glaube, das wird von manchen noch gar nicht so richtig gesehen. Und da könnten die Tiergärten insgesamt, finde ich, auch noch etwas mehr selber eigentlich dafür tun, um das den Besuchern zu vermitteln. Mhm.
Sie haben hinter die Kulissen geschaut im Tiergarten in Nürnberg, unter anderem mit dem dortigen Direktor Dag Enke. Und der ist jemand, schreiben Sie, der ganz bewusst Diskussionen über den Sinn von Zoos führt.
Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Also Dag Enke ist ein sehr politischer Mensch und insofern hat er diesen Zoo auch im Wortsinne politisch geprägt. Also der sucht die Diskussionen zu schwierigen Themen nicht um zu provozieren und um Schlagzeilen zu machen, sondern um in der Gesellschaft einen Konsens herstellen zu können. Denn natürlich gibt es immer wieder Kritik auch an Tierhaltung. Das ist auch völlig in Ordnung. Man muss sich damit ja auch auseinandersetzen. Und man muss natürlich auch sagen, kein Zoo ist ein Paradies. Ja? Mhm. Genauso wenig wie aber die Natur draußen auch kein Paradies ist. Mhm. Aber jedenfalls, es braucht immer wieder die gesellschaftliche Auseinandersetzung. Und Dag Enke, sage ich mal, zwingt auch die Politik, sich mit diesen Themen zu befassen. Und er unterstützt das dann mit wissenschaftlichen, mit sachlichen Argumenten und geht immer wieder in diese Diskussionen, veranstaltet ganz, ganz viele Diskussionen dann auch im Tierpark, wo gesellschaftlich relevante Gruppen eingeladen werden oder wo auch die Besucher immer wieder auch ganz offensiv informiert werden über Dinge, die sie vielleicht im ersten Moment gar nicht so gern hören würden. Und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Denn er sagt zu Recht, Herr Enke, wie es mit den Zoos weitergeht, das, wie die Zoos sich weiterentwickeln werden, das ist nicht eine Frage, die die Direktoren entscheiden. Das ist eine Frage, die die Gesellschaft entscheiden muss. Ja? Und Zoos waren immer von ihrer Historie her bis heute immer ein Spiegel auch der Gesellschaft, der gesellschaftlichen Werte, der gesellschaftlichen Diskussion. Und das ist ja auch gut so. Ja? Und wenn sich jetzt der eine oder andere ärgert und sagt, ach, Zoos braucht man nicht, dann muss man einfach darüber reden und man muss einen gesellschaftlichen Konsens finden. Und der geht natürlich nur, indem man auch erstmal Wissen vermittelt. Denn Tiergärten, Tiere generell, das ist Emotion. Ja? Tiere sind immer emotionsbeladen. Das ist einfach so. Und man muss halt, darüber muss man aber hinausgehen können. Man muss sich dann nach der Emotion einfach trotzdem auch mal fragen, so wie ist es denn jetzt rein sachlich, faktisch von der Wissenschaft her? Und dann muss man da einen gemeinsamen Weg finden.
Da gab es zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle, aber genau das passt jetzt dazu. Es gab immer den Fall, wo eine junge Löwenmutter 4 Kinder bekommen hat und eins ist verstorben und 3 hat sie gefressen.
Richtig. Und da ist es natürlich verständlich, dass manche sagen, ja, um Gottes Willen und wie kann man sowas zulassen und die armen jungen Löwen und die hätte man doch retten können und mit Fläschchen aufziehen und so. Und da hat sich der Tiergarten Nürnberg ganz bewusst anders entschieden. Früher, ich sag mal vor 10, 20 Jahren, hätte man das wahrscheinlich so gemacht. Dann hätte man der Löwin ganz schnell die Jungen entzogen und mit Fläschchen vom Pfleger aufziehen lassen. Das macht man heute bewusst nicht mehr. Warum? Das hat mir der Dag Enke sehr genau erklärt. Er hat gesagt, auch in der freien Natur ziehen sich die erstgebärenden Löwinnen oder grundsätzlich ziehen sich die Löwinnen vom Rudel zurück und machen das ganz selbstständig. Und so diese ersten Reflexe, das Neugeborene abzuschlecken und zu säugen, das ist angeboren. Aber wie man dann weiter mit dem umgeht, da passieren auch in der Natur oft, das wissen die oft nicht und tatsächlich nicht nur Löwen, auch Eisbären oder so, die fressen dann erstmal ihre Jungen. Und ich habe dann gefragt, ja, aber Moment, in dem Rudel, da gibt es doch dann erfahrene Mütter. Ne? Wie ist denn das? Hätte die junge Löwin nicht von denen in der freien Natur lernen können, anders als im Zoo? Und dann sagt er, nein, die separieren sich. Das passiert so einfach nicht und sie muss es in eigener Erfahrung mit der Zeit auf die Reihe kriegen. Also haben die beschlossen, die Löwenmutter soll mit ihren Jungen machen, was sie will, und sie hat sie gefressen. So, ein paar Monate später war sie wieder trächtig, es kamen Junge auf die Welt und jetzt gibt es zwei Jungtiere, die werden wunderbar von der Mutter und vom Vater betreut, kann man wunderbar anschauen. Sie hat es gelernt, sie weiß, wie das geht. Und man hat eben jetzt hier Jungtiere, die wirklich nur ausschließlich von ihren Löweneltern erzogen sind und die gar nicht auf die Menschen geprägt werden. Und das versucht man ja mittlerweile auch immer stärker, dass die Pfleger in den Zoos gar nicht mehr so diese bedeutende Rolle bei den Tieren spielen sollen, sondern die Tiere sollen sich eigentlich möglichst naturnah wie draußen auch selber organisieren. Die sollen ihre Jungtiere selber aufziehen und der Mensch soll sich so weit wie nur irgend möglich daraus halten. Und wie gesagt, das mag einen zunächst mal total irritieren oder vielleicht auch schockieren, aber wenn man sich das mal genau dann erklären lässt und dem nachgeht, dann hat das absolut so seinen Sinn und seine Richtigkeit.
Und insofern sind Zoos auch wichtige Bildungsstätten. Die Wissen vermitteln über Tiere, über
die Bildung. Unbedingt. Also ich habe mich natürlich auch immer wieder sehr genau erkundigt, was läuft denn eigentlich so auf der wissenschaftlichen Seite. Ne? Weil manchmal wird dann auch kritisiert, die Zoos, die sagen immer nur, sie wollen wissenschaftlich forschen und so, aber das findet so gar nicht statt. Also das ist einfach falsch. Und was ich gelernt habe und was mich auch zutiefst beeindruckt habe, Zoos stehen ja nicht für sich allein, sondern die sind mittlerweile in europäischen bzw. weltweiten Netzwerken organisiert. Und da gibt es die Organisation Spezies 360. Ein bisschen ein komischer Name, aber dahinter verbirgt sich eine Organisation, in der weltweit über 1200 Zoos und Aquarien wöchentlich alle Daten zu den Tieren, die bei ihnen gehalten werden, dort einspeisen. Also wie alt sind die, wie geht's denen, wenn sie krank werden, was macht man, wie verhalten die sich, welche Erfahrungen sammelt man mit diesen Tieren. Und das läuft dann alles in eine weltweite Datenbank, also auch hier auf dieser Ebene wird mittlerweile mit digitalen Datenvolumen gearbeitet und dort kann man natürlich so in diesem Zusammenspiel weltweit kann man natürlich ausgezeichnet immer wieder neue Erkenntnisse gewinnen, viel besser als früher, als man halt immer warten musste, bis mal in irgendeinem Zoo mal wieder eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben wurde. Dann hat es wieder 2 Jahre gedauert, bis die veröffentlicht wurde. Und dann hat es vielleicht irgendwie nur 5 Zoos haben es gelesen und die anderen wussten gar nicht, dass es das gibt. Mittlerweile ist das einfach fantastisch organisiert. Und von daher besteht die Möglichkeit, dass hier die Erkenntnisse, die man gewinnt im einzelnen Zoo, dann plötzlich allen wieder zur Verfügung stehen. Und es kommt natürlich der gesamten Tierhaltung sowohl in den Zoos als auch im Freiland zugute. Und eines muss man halt auch erkennen, wissenschaftliche Arbeit in Zoos kann man gut machen. Im Freiland ist es ganz, ganz schwierig. Denn wenn Sie wirklich wissenschaftlich arbeiten wollen, dann brauchen Sie ja quasi einen Zugriff auf bestimmte Tiere, immer wieder in gleichen Abständen. Und das ist im Freiland halt in vielen Fällen fast überhaupt gar nicht möglich. In den Zoos ist es sehr gut möglich. Und die Erkenntnisse kommen dann halt auch wieder den Zoos im Freiland zugute. Und das hat zum Beispiel auch die Jane Goodall, diese berühmte, weltberühmte Schimpansenforscherin und Aktivistin, sehr wohl erkannt, die schon zu Zeiten auch sehr kritisch gegenüber Zoos war, speziell was die Menschenaffenhaltung anbelangt. Aber sie hat auch als Wissenschaftlerin natürlich erkannt, die Erkenntnisse, die in den Zoos da gewonnen werden, sind so unglaublich wertvoll und so wichtig, dass sie ihre Position da durchaus auch wieder überdacht hat und mittlerweile schon also den Wert von Zoos sehr deutlich anerkennt.
Also Zoos sind Stätten der Forschung, der Wissenschaft, Zoos sind Bildungsstätten und natürlich sind es auch Unterhaltungsstätten, muss man auch sagen, für einen wunderbaren Zeitvertreib. Eine Besonderheit im Tiergarten in Nürnberg sind die Delfine und die haben es am Anfang schon erwähnt, die schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Ein Tierpark, ein Tiergarten oder ein Zoo ist ein Ort, an dem man viel lernen kann über Biologie, über Artenschutz und über ökologische Zusammenhänge. Und gleichzeitig ist so ein Tiergarten auch ein Ort, an dem man sich gut erholen kann und an dem man ja, einen wunderbaren Tag verbringen kann. Und in Nürnberg, im Tiergarten Nürnberg, ist eine große Besonderheit das Delfinbecken oder beziehungsweise die Delfinbecken, weil es sind mehrere.
Genau, das sind 6 Becken, die untereinander verbunden werden können und dort leben Tümmler, also große Tümmler, Delfine mit Seelöwen zusammen. Und die Attraktion für viele Besucher, die dorthin kommen, sind natürlich die Shows, die Vorführungen, die so, ich glaube, immer zweimal am Tag stattfinden. Und das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Und dort wird viel erklärt über die Delfine und dann zeigen die dort einfach ganz, ja, ganz fantastische Sprünge und das Publikum ist total begeistert. Dazu gibt es aber natürlich auch Kritik. Es gibt dann Institutionen oder Tierschützer, wobei Tierschützer ist immer so ein bisschen ein schwammiger Begriff. Fühle mich auch als Tierschützer. Ich mag auch, dass es den Tieren gut geht. Es gibt, seit es Delfinhaltung gibt, gibt es auch immer die Kritik daran. Und das heißt dann, die in diesen kleinen Becken und das kann man den Tieren doch gar nicht zumuten. Und die sind im freien Ozean und die schwimmen da durch die Meere und jetzt müssen die sich in so kleinen Becken da, das kann doch nicht gut sein. Oder? Und wenn dann mal ein junger Delfin auf die Welt kommt, was mittlerweile Gott sei Dank immer wieder und sehr häufig passiert auch, aber manchmal sterben auch junge Delfine, dann heißt sofort, ja, das liegt natürlich an der Haltung und das ist ja alles ganz, ganz unmöglich. Ich glaube, auch da besteht einfach ein Missverständnis. Delfine in den Meeren, da denkt man, ja, also die schwimmen jeden Tag 100 Kilometer oder so. Das ist natürlich auch überhaupt nicht der Fall. Delfine sind auch gern, bleiben auch gern in einer Gegend, wenn sie dort genügend Nahrung finden. Und wenn das so ist, dann haben die kein Bedürfnis, jetzt zig Kilometer hinter sich zu lassen, sondern die bleiben da relativ stationär. Und was wirklich wichtig ist für Delfine, das habe ich jetzt hier auch gelernt, das wusste ich vorher nicht, dass es kommt, damit die sich wohlfühlen, kommt es auf den sozialen Verbund an. Also die soziale Struktur in einer Gruppe, die muss stimmen. Und wenn das der Fall ist und wenn sie gut ihre Nahrung gut finden, gutes Fressen finden, dann kann das sehr wohl auch stimmig sein, dass die in solchen Delfinlagunen, wie sie in Nürnberg bestehen, sich dort auch sehr, sehr wohl fühlen. Und jetzt haben wir bei den Delfinen natürlich noch einen weiteren Aspekt. Delfine sind uns Menschen unheimlich sympathisch. Warum ist das so? Weil man hat immer den Eindruck, wenn man so ein Delfin, wenn der mit dem Kopf aus dem Wasser kommt, hat man immer den Eindruck, der lacht einen an. Und es gibt ja schon seit der Antike gibt es ja die Geschichten, dass Delfine Schiffbrüchige eventuell anschwimmen, die sogar retten. Kann gut sein, ja, gibt es durchaus auch Belege. Und von daher haben die Delfine für uns so einerseits das Kindchenschema und andererseits denken wir, ah, die sind so freundlich zu uns Menschen oder so. Und wir vermenschlichen die dann gleich in unserer Vorstellung. Das ist überhaupt so ein Paradebeispiel, das immer wieder vorkommt. Wir gehen in den Zoo, sehen ein Tier und denken, und legen sofort unsere Empfindung in das Tier hinein. Ja? Und das ist, glaube ich, wirklich ein falscher Gedanke. Mhm. Aber wenn man sich dann mit Delfinen auch weiter befasst, dann muss man leider feststellen, Delfine können auch in der freien Natur sehr, sehr raue Gesellen sein. Ja? Also kämpfen auch untereinander und es gibt immer wieder auch mal Fälle, dass genau wie bei Löwen, wenn, ich sag mal, ein Patriarch einer Gruppe vertrieben wird und es kommt ein neuer männlicher Delfin dazu, der das Oberhaupt dieser Gruppe werden wird, dann werden, genau wie bei Löwen, dann werden auch mal Jungtiere einfach erstmal getötet, ganz schlicht und ergreifend. Und Delfine sind nicht so nett und süß, wie sie uns einfach immer vorkommen. Das muss man einfach auch immer einfach mal gehört haben und dann mal ein bisschen verarbeiten. Und ich habe den Eindruck, dass es den Delfinen in Nürnberg wirklich sehr gut geht. Und die Kritik, die dann manchmal kommt, ja, dann müssen die Kunststücke machen wie im Zirkus. Ich glaube, das ist auch ein falscher Gedanke. Die müssen nicht Kunststücke machen wie im Zirkus. Die spielen sehr gerne. Die springen auch in der Natur draußen sehr gerne. Und was die mit den Tierpflegern dort machen, das ist natürlich einfach auch Beschäftigungstherapie. Natürlich haben die im Tiergarten nicht so viele Anregungen wie draußen in der Natur. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die jeden Tag auch immer wieder mit solchen Aufgaben auch beschäftigt werden. Und natürlich macht man das nicht so, dass man die irgendwie zwingt, irgendeinen Sprung zu machen, sondern man guckt, was macht der Delfin von selber eigentlich ganz gern. Und dann versucht man daran weiterzuarbeiten. Und dann kommen da wunderschöne Programme bei raus. Und die Zuschauer lieben das, die finden das toll. Und meine Überzeugung ist, dass es den Delfinen in Nürnberg, für die kann ich sprechen, ich kann es nicht für irgendwelche Delfinarien irgendwo reden, die kenne ich dann auch nicht, aber dass es den Delfinen in Nürnberg da wirklich gut geht. Und um noch ganz kurz auf die Wissenschaft zu kommen, so ulkig das klingt, also Nürnberg auf dieser, ich sag mal, in dieser Sandlandschaft mitten in Franken, ist mittlerweile zu einem Zentrum weltweit der Delfinforschung geworden. Und das ist auch etwas ganz Tolles. Mhm.
Irgendwer in Ihrem Buch sagt, und da kommen wir noch drauf, sagt, der Platz in einem Tiergarten ist für ein Tier wie ein Fünf-Sterne-Hotel. Mit bester medizinischer Versorgung, mit Nahrung, mit Platz, mit Sicherheit.
Ja, also das war natürlich ein bisschen flapsig gesagt. Das hat der zoologische Leiter vom Tierpark Hellerbrunn gesagt. Das ist ein sehr, sehr fröhlicher Mensch, der auch gern mal einen flapsigen Spruch drauf hat. Aber ich kann das total nachvollziehen, wenn Sie sich mal anschauen, wie intensiv die Tiere in den Zoos, zumindest in den Zoos, die ich jetzt hier im Visier hatte, das sind die 5 wissenschaftlich geführten Zoos. Mhm. Ich habe jetzt kann mich nicht äußern über irgendwelche Zoos, die irgendwo sich halt mal das Schild Zoo draufgeklebt haben oder so. Das ist kein geschützter Begriff. Also über diese wissenschaftlich geführten Zoos, wenn man sich da anschaut, wie intensiv die ärztliche Betreuung bei den Tieren ist. Und man muss immer auch wieder sehen, die allermeisten Tiere in den Zoos werden ganz erheblich älter als in freier Natur. Wirklich erheblich älter, was ja auch ein klares Indiz dafür ist, dass es kann ihnen da nicht so schlecht gehen. Ne? Und ich muss sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr, sehr polemisch und sehr ein bisschen unsachlich. Ich wage mich trotzdem mal ein bisschen aus der Deckung. Ich glaube, wenn die Betreuung in dem einen oder anderen, die ärztliche Betreuung im einen oder anderen Senioren- oder Altenheim bei uns so engmaschig und so intensiv wäre wie in den Zoos, dann würde es manchen Menschen besser gehen.
Tiere brauchen Nahrung und in Nürnberg bewirtschaftet der Tiergarten seit rund 50 Jahren ein eigenes Gut in der Nähe von Nürnberg, nämlich das Gut Mittelbüg. Was wird dort alles produziert?
Das ist etwas ganz Tolles. Das ist ein altes Gut, landwirtschaftliches Gut, das, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, glaube ich, seit über 50 Jahren der Stadt gehört. Und dort produziert der Tierpark einfach Futter für die Tiere, Grünfutter in erster Linie, aber auch bestimmte Pflanzen, die man für Tiere braucht. Und dort wird auch die eine oder andere Ziege gehalten oder das eine oder andere Huhn, das man dann auch später für die Fütterung von Raubtieren auch braucht. Und vielleicht auch das gleich mal ein Punkt, der manchmal für Aufregung sorgt. Na, dann gehen Leute in den Zoo und dann erfahren sie so nebenbei was. Also diese Ziege, die wird dann später verfüttert. Ja, um Gottes Willen, und wie kann es denn sein? Und da muss man halt schlicht und ergreifend einfach mal sagen, der Löwe oder der Tiger, der frisst halt keinen Salat. Ja. Der braucht halt sein Fleisch. Und sollen die Tiergärten jetzt dann zum Schlachthof gehen und sich ein Tier aus Massentierhaltung holen? Oder ist es nicht sinnvoller, Tiere, die bei ihnen im Zoo aufgewachsen sind, die perfekt gefüttert sind, die gut gehalten werden, am Ende ihres Lebens fachgerecht zu schlachten und dann einfach wieder an die entsprechenden Raubtiere zu verfüttern? Ich halte das für etwas absolut Sinnvolles, was aber manchen Besucher zunächst einfach mal erschreckt. Und auch da ist der Tiergarten Nürnberg, wie ich finde, erfreulich offensiv. Also die lassen keine Gelegenheit aus, ihre Besucher darüber zu informieren und ihnen das zu erklären. Und damit steigt aber auch die Akzeptanz dafür. Und in München habe ich manchmal den Eindruck, da ist man ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen schüchterner, um diese Punkte offensiv anzusprechen. Das macht man natürlich auch, aber ich finde es fast ein bisschen schade. Es ist vielleicht etwas Rücksichtnahme auf die sensible, gefühlige Großstadtgesellschaft, die wir hier in München haben. Ich finde, das ist fast etwas zu viel der Rücksichtnahme. Ich finde das gut, dass die Besucher darüber aufgeklärt werden. Aber dieses Gut Mittelbüg ist auch ein Ort der Bildungsvermittlung. Dort arbeitet die Barbara Reinhardt, eine Zoopädagogin, die mit ihrem Mann dort auf diesem Gut auch lebt, mit ihren Kindern. Und dort gibt es Kurse für Schulklassen. Und da kommen dann die Lehrer mit ihren Kindern hin. Und ja, so ulkig das jetzt klingen mag, dann haben die mal eine Begegnung mit Hühnern. Und dann
etwas Besonderes.
Ja, das ist in der Tat für viele etwas Besonderes. Wer in der Großstadt kennt den Hühner? Aus eigener Erfahrung. Ja. Ich habe das als Kind sehr wohl erlebt. Kinder heute haben dazu ja fast keine Gelegenheit. Und zeigt man den Kindern die Hühner und dann fragt man, magst du das Huhn mal füttern? Und dann haben die Kinder oft Angst, quasi Futter in die Hand zu nehmen, weil dann könnte das Huhn da ja hinpicken und es könnte ja wehtun. Ja, klar, erste Überlegung. Und dann geht man wirklich ganz sensibel vor, dann kriegen die so ein kleines Teesieb in die Hand und dann gibt man die Futterkörner in das Teesieb und dann hält das Kind erstmal dem Huhn das Teesieb vor und dann pickt das Huhn aus dem Teesieb und dann sieht das Kind, aha, so geht es, und der nächste Schritt ist dann tatsächlich, dann kann ich das dem ja mit der Hand auch hintun und so. Ja, so umständlich und mühsam ist es, heute unter Umständen Kinder ja mit Tieren in Verbindung zu bringen, die ja Jahrhunderte, Jahrtausende lang eigentlich zu unserem täglichen Leben gehört haben, aber heute einfach aus unserem täglichen Leben verschwunden sind. Und da machen die in Nürnberg also ganz, ganz tolle pädagogische Arbeit.
Die Zoos, die Tiergärten, die Tierparks sind heute unser Thema, heute Vormittag. Und jetzt schauen wir vom flächenmäßig größten Zoo in Bayern, von Nürnberg, zum kleinsten Zoo in Bayern, nämlich zum Zoo in Hof in Oberfranken. Im Gegensatz zu Nürnberg mit 65 Hektar ist der Zoo in Hof mit 2 Hektar geradezu winzig. Aber er ist auch etwas sehr Besonderes.
Er ist in der Tat etwas sehr Besonderes, und das liegt aber auch daran, dass da so seit 2 Jahren ein ganz junger, extrem engagierter Zoodirektor die Geschicke dieses Zoos lenkt.
Der ist 29, glaube ich.
Ja, mittlerweile ist er, glaube ich, 31. Er wird, auch er wird älter.
Er ist der Jüngste,
war zumindest, als ich das recherchiert habe, war er noch der Jüngste. Vielleicht ist mittlerweile irgendein anderer auch jung eingestiegen. Das habe ich jetzt nicht mehr weiter nachgeprüft. Ein sehr, sehr engagierter junger Wissenschaftler, er ist Wissenschaftler, er ist Tierarzt, er ist Falkner, er ist Jäger. Also wirklich Kompetenz in allen Bereichen. Und das muss er aber auch fast sein, denn so ein kleiner Zoo hat natürlich auch nur winziges Personal. Ich glaube, in Hellerbrunn sind es mindestens 200 Mitarbeiter. In Hof sind es, glaube ich, 20. Und davon ist noch fast die Hälfte sind Buftis, also Bundesfreiwilligendienstleistende, also Aushilfskräfte. Ja, dieser Zoo wurde 1953 erst gegründet, also sehr spät, und ist entstanden aus einem Verein für Aquarier. Ja, die haben dort halt ihre Aquarien gehabt und haben dort Wasserflöhe gezüchtet. Wasserflöhe sind keine Flöhe, sondern kleine Tierchen, die man einfach zum Füttern von Fischen braucht. Und dann hat sich irgendwo, dann hat man mal noch ein Reh dazu genommen und dann war noch mal ein Esel da und das Ganze in einem großen Bürgerpark und dann kam ein Café dazu. Und so ist irgendwann einfach aus fast zufällig einfach so ein kleiner Zoo entstanden, der sich dann im Verlauf der Jahre natürlich gewandelt hat. Da war dann, jetzt habe ich die Jahreszahl gerade nicht parat, aber dann war mal Landesgartenschau in Hof. Mhm. Und wie es dann halt ist bei so einem Event, dann gibt es auch mal Geld von der Regierung und dann hat man ein paar Gebäude gebaut und dann wurde der Zoo einfach etwas größer. Und gut, auf diesem Stadium ist er dann lange Jahre auch geblieben. Und es ist tatsächlich, muss man sagen, dann etwas in die Jahre gekommen, hat schon interessante Tiere gehabt, aber es war vielleicht nicht mehr so ganz das, was man sich heute unter einem zeitgemäßen Zoo vorstellt. Aber jetzt, so seit 2 Jahren, nimmt es wieder ganz, ganz tollen neuen Schwung auf. Und das ist unheimlich spannend, was dort alles geplant ist. Und ich kann dem Direktor dort, dem David Bruce, nur wirklich ganz, ganz viel Unterstützung und Glück wünschen, dass er das alles umsetzen kann, was er sich da vorgestellt hat.
Mhm. Viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr bis zu den Elfernachrichten, aber noch ganz kurz, Elefanten und Löwen gibt es nicht in Hof?
Nein, das gibt es nicht. Also dazu ist der Zoo auch viel zu klein. Das braucht es aber auch gar nicht. Der Hofer Zoo hat einen ganz anderen Schwerpunkt. Er kümmert sich auch um Nutztierrassen. Ja, die auch am Verschwinden sind. Warum sind die am Verschwinden? Weil viele Nutztiere einfach den Anforderungen einer industrialisierten Gesellschaft nicht mehr standhalten können, sondern Tiere, die zum Verzehr gezüchtet und gehalten werden, die sind auf Leistung optimiert und viele wertvolle Nutztierrassen haben das so nicht und deshalb sind die auch vom Aussterben bedroht. Und auch da kümmert sich der Hofer Zoo sehr, sehr intensiv drum und das ist sehr, sehr wertvoll.
Mhm. Unbedingt einen Ausflug wert in den Ferien der Zoo in Hof. So. Wir werden vielleicht nochmal nach den Nachrichten weitersprechen über den Zoo in Hof und dann sind wir unter anderem in Augsburg, in Straubing und in München und schauen uns die dortigen Zoos an. Jetzt dann zuerst die Nachrichten, der Blick aufs Wetter und auf die Straßen in Bayern. Ich freue mich, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben bei uns. Bis gleich.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre zur zweiten Stunde von unserer Vormittagssendung. Schön, dass Sie für uns Zeit haben. Wenn Sie schon lange nicht mehr in einem Tierpark waren oder in einem Tiergarten, dann können Sie sich heute inspirieren lassen. Außerdem haben wir viele Hintergrundinformationen von unserem heutigen Gast Hans Helmreich, der ein Buch geschrieben hat über die 5 wissenschaftlich geführten Zoos in Bayern. Schön, dass Sie mit dabei sind. Zoos in Bayern, so heißt das neue Buch von Hans Helmreich. Und wir waren gerade im kleinsten wissenschaftlich geführten Zoo in Bayern, nämlich in Hof. Und da sind wir jetzt nochmal kurz, da gibt es nämlich ein besonderes Projekt mit dem Namen Erinnerungstiere. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, das ist was wirklich sehr, sehr Schönes. Es gibt in Hof die sogenannte Hospitalstiftung. Die gibt es schon seit Hunderten von Jahren und die betreuen auch heute noch sehr intensiv oder betreiben sehr intensiv Seniorenheime, Pflegeheime und vergleichbare Einrichtungen. Und der junge neue Direktor vom Zoo Hof und der Leiter dieser Hospitalstiftung, die haben sich zusammengetan und haben das Projekt Erinnerungstiere auf den Weg gebracht. Und das heißt, viele alte Menschen dort in der Region waren entweder selber mal in der Landwirtschaft oder hatten eine kleine Landwirtschaft, waren tätig oder hatten zumindest Hasen, Tauben oder so. Das ist dort durchaus noch sehr verbreitet gewesen. Und die Hospitalstiftung zahlt dem Hofer Zoo einen Anhänger und einen Pfleger. Und dieser Pfleger kommt dreimal die Woche, besucht er die unterschiedlichen Einrichtungen und hat dann dabei Schafe oder Tauben oder ja auch mal ein Alpaka oder damit die pflegenden Einrichtungen auch ihren Spaß haben, dann kommt auch mal eine große Schildkröte mit dazu, um ein bisschen Exotik mit reinzubringen. Und da wird ja jede Woche begeistert empfangen und für die alten Menschen ist es dort einfach toll, wieder einen wirklich handgreiflichen Kontakt mit Tieren haben zu können. Mhm. Und dann er hat mir das sehr, sehr schön auch geschildert, wenn dann eine wirklich alte Frau da ist, die ja vielleicht schon teilweise dement ist und eigentlich kaum noch teilnimmt am Leben. Und dann hat sie plötzlich da ein Schaf vor sich und dann ganz automatisch klappen die Handgriffe wieder und sie fasst das Schaf völlig richtig an. Und es sind, glaube ich, tatsächlich echte Highlights und tolle Erlebnisse. Und das kommt im gesamten Hofer-Umfeld unheimlich gut an. Denn natürlich könnte man sich jetzt auch irgendeinen professionellen Dienst anmieten, der Alpakas hat und der kommt dann auch gegen Geld dahin. Aber so baut man eigentlich selber ein Know-how auf, ein Wissen auf. Das kommt dem Zoo zugute. Das kommt der Einrichtung der Hospitalstiftung, das kommt den Menschen dort zugute. Und mittlerweile können diesen Dienst dann auch andere Institutionen, Rotes Kreuz, Arbeiterwohlfahrt oder was auch immer, die können den dann natürlich auch mal anfordern. Mhm. Und so schaffen sie in einer, ich sag mal, finanziell durchaus nicht besonders gut gestellten Region, wie es in Hofer so ist, schaffen sie da auch wieder ein Projekt, das zum gesellschaftlichen Zusammenhang beiträgt. Und das fand ich so toll, dass eben Zoos eben alles andere sind als nur noch Präsentation von Tieren, sondern dass da ganz viel gesellschaftlich insgesamt an Möglichkeiten entsteht. Man muss nur die Idee haben und man muss die entsprechenden Partner finden, um das umzusetzen. Also ganz, ganz toll, was die in Hof da machen.
Spannende Geschichte mit diesen Erinnerungstieren. Ja. Ich habe schon öfter gehört von Bauernhofprojekten oder auch von Wohnprojekten auf Bauernhöfen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben,
gerade
mit Demenzkranken auch. Vom kleinsten Tiergarten Zoo in Hof schauen wir jetzt dann nach Niederbayern, weil auch Niederbayern hat natürlich einen Tierpark, nämlich den Tiergarten in Straubing. Und jetzt schauen wir in Richtung Osten, nach Ostbayern. Mit Ostbayern bezeichnet man immer Niederbayern und die Oberpfalz. Auch Ostbayern hat einen Tiergarten, nämlich den Tiergarten in Straubing. Der ist gar nicht so klein. Er beherbergt rund 300 Arten und es kommen pro Jahr rund 400.000 Besucherinnen und Besucher. Aber man fragt sich schon, warum hat jetzt eigentlich Straubing einen Tiergarten und nicht Regensburg, das ja dreimal so groß ist wie Straubing?
Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt. Und die Antwort ist wie meistens eigentlich ganz simpel. Es waren einfach Zufälle und bürgerschaftliches Engagement. Es gab da im Stadtpark von Straubing, da gab es irgendwie ein zahmes Reh, das Liesel, und dann hat man dort auch eine kleine Gastwirtschaft, ist fast schon übertrieben. Dort konnte man halt hingehen und sich ein bisschen was zu trinken kaufen und vielleicht Brot streichen lassen. Und ja, und dann kam halt das eine oder andere Tier noch dazu und siehe da, plötzlich hat man den Kern für einen Zoo gehabt und 1937 wurde der dann tatsächlich öffentlich gegründet und und so kommt es einfach. Wenn er dann erstmal da ist, dann ist er halt da und dann braucht es natürlich in Regensburg keinen, weil so viele Zoos braucht man dann nicht dann hat er sich einfach entwickelt und es ist ein wunderbarer Zoo, sage ich mal, für Familien mit Kindern, weil er gut überschaubar ist. Also er bietet eigentlich alles, was ein Zoo so braucht, hat er auch auch ganz besondere Eigenheiten, die man in keinem anderen Zoo findet. Und man kann ihn aber trotzdem in einer, ich sage es mal, in einem Vormittag oder in einem Nachmittag insgesamt gut begehen. Gibt schöne Plätze zum Ausruhen, dann sehr schön in der Natur gelegen. Also ja, ein stimmiger Tierpark. Mhm.
Ein Tiergarten kostet den Träger natürlich sehr viel Geld und das ist für eine nicht allzu große Stadt wie Straubing schon ein gewaltiger Posten. Auch Straubing muss sparen, wie man weiß. Und darum gibt es auch einen Förderverein, den Verein der Freunde des Tiergartens Straubing. Was macht dieser Verein?
Ja, dieser Verein, nicht nur in Straubing, auch in den anderen Zoos, das habe ich auch während meiner Recherchen eigentlich auch so richtig erst verstanden und kapiert, wie wichtig die sind. Die sammeln Geld ohne diese Zuschüsse von den Freundeskreisen könnten die meisten Tiergärten oder Zoos eigentlich gar nicht existieren oder sich weiterentwickeln. Das ist wirklich ganz, ganz bemerkenswert, was die Menschen, die sich dort einfach in diesen Vereinen mit engagieren und spenden, was die dort alles zu Wege bringen. Also das ist deshalb auch so wichtig, weil es braucht ein neues Projekt, es muss ein neues zeitgemäßes Gehege entstehen. Das sind dann, in Straubing war das jetzt zum Beispiel ein Löwengehege und in dem Zusammenhang brauchte man auch ein neues Gehege für die Luchse. Das sind dann sofort Summen, das geht dann schnell in die Millionenbeträge. Und wenn man damit, das kann man natürlich nicht einfach nur aus den Eintrittsgeldern finanzieren. Und wenn man dann zur Politik geht und sagt, Leute, wir brauchen da Geld, dann, ja gut, das ist der Job von Politikern, dann stehen die auch erstmal auf der Bremse und sagen, wenn man dann aber sagen kann, ja, aber der Freundeskreis, ne, der hat schon mal einen Vorschuss gegeben von, sage ich mal, 200.000, 300.000 Euro, wir können das mal anfangen, dann kriegt man natürlich auch die Politik wieder ins Boot. Und so sind die eigentlich wirklich ganz unverzichtbar geworden. Und was aber mindestens genauso wichtig ist, dadurch sind die Tiergärten und Zoos auch in der regionalen, in ihrem Umkreis, in der Bevölkerung verwurzelt. Ja? Mhm. Und das hat auch wieder seine zwei Seiten. Zum einen kann der Tierpark über diese Freundeskreise natürlich auch wieder seine Vorstellung, seine Ziele erklären und verbreiten. Und umgekehrt kann er natürlich auch hier Impulse aus der Bevölkerung aufnehmen. Also das ist sehr, sehr wertvoll. Und ich dachte am Anfang auch, naja gut, Freundeskreise gibt es bei den meisten Institutionen, aber wie wichtig, wie wirklich essentiell wichtig die sind und was für einen unverzichtbaren Beitrag die leisten können, ist mir auch da erst so richtig bewusst geworden.
Der Tiergarten in Straubing. Von Straubing schauen wir jetzt dann in den drittgrößten Zoo in Bayern, nämlich nach Augsburg. Eine spannende Reise durch die Zoos in Bayern machen wir heute Vormittag und auch eine sehr interessante Reise mit unserem heutigen Gast Hans Helmreich. Und jetzt schauen wir von Straubing, von Niederbayern nach Schwaben in den drittgrößten Zoo in Bayern. Das ist der Augsburger Zoo. Gegründet 1936 in der Nazizeit und da habe ich tatsächlich lachen müssen beim Lesen für deutsche Tiere.
Ja, genau, das war halt der Geist der Zeit und das war so der Ansatz damals. Gut, das hat sich dann auch nicht allzu lang gehalten und natürlich wollten die Augsburger irgendwann dann auch exotische Tiere sehen. Mhm. Das ist halt ein ganz normales Bedürfnis und so hat er sich dann schon auch aus dieser Zeit befreit und weiterentwickelt.
Eine Besonderheit im Augsburger Zoo sind die Nashörner.
Ja, das ist wirklich etwas sehr Beeindruckendes und das sage ich auch deshalb, weil ich selber also ganz häufig und oft Nashörner in freier Natur im südlichen Afrika erlebt habe und trotzdem immer wieder vollkommen perplex bin, wenn ich in Augsburg bin und dort gibt es so eine große Fläche, das sogenannte Afrika-Panorama und dort finden Sie 5 wunderschöne Nashörner mit Jungtieren, die jetzt dort auch in Augsburg auf die Welt gekommen sind und die können Sie perfekt beobachten, wunderbar anschauen und man sieht es denen auch an, die fühlen sich da wohl und das ist deshalb auch so beeindruckend, weil wenn sie jetzt in Afrika unterwegs sind, finden sie eigentlich nahezu überhaupt kein Nashorn mehr, das noch ein Horn hat. Denn die meisten Nashörner sind mittlerweile, werden regelmäßig enthornt, also denen sägt man wirklich dieses Horn ab, damit sie geschützt sind vor den Wilderern, die angetrieben von asiatischen, ich sag mal, Mafia-Strukturen, ja. die zahlen dann den Bewohnern in den Dörfern dort einfach Geld und dann gehen die nachts in die Nationalparks und versuchen den Nashorn, die schießen die einfach zusammen oder teilweise waren die bei lebendigem Leib, waren denen die Hörner runter gesägt oder so. Es ist ganz, ganz traurig und grässlich, was dort passiert. Da findet ein richtiger Krieg statt, das muss man so sehen. Und deshalb weiß man sich nicht mehr anders zu helfen, als die Nashörner immer wieder einzufangen, zu betäuben, was auch alles andere als gut ist für die Tiere. Und dann sägt man denen auch wieder die Hörner ab. Und das beeinträchtigt die natürlich durchaus in ihrem Verhalten, denn die haben diese Hörner ja nicht zum Spaß, sondern um damit auch zu graben, Revierkämpfe auszufechten. Aber ja, die Hörner sind jetzt einfach weg. Und in Augsburg können sie wirklich fantastisch schöne Nashörner sehen, denen es offensichtlich da auch gut geht.
Warum ist das Horn so begehrt, wenn ich fragen darf? Ist das ähnlich wie Elfenbein oder?
Ja, das ist fast noch teurer als Elfenbein. Das wird im asiatischen Raum als Potenzmittel, als Allheilmittel gegen Krebs und was auch immer. Also das sind ja diese fantastischen Vorstellungen, die dort existieren. Und je wohlhabender die Menschen in China oder in anderen asiatischen Ländern werden, umso mehr wird es ein Prestige, ein quasi Pulver aus Nashorn zu haben dabei. Ich meine, das ist genau wie unsere Fingernägel. Ja. Das ist einfach Keratin. Das ist, also ist ein vollkommener Witz. Ja. Aber das wird dort gehandelt wie Gold. Also das ist, da werden Unsummen Geld damit verdient. Und die armen Menschen, die quasi die Drecksarbeit da machen müssen, weil die sind halt die arm, die haben Die wollen ihre Familien ernähren und nehmen das Geld heim, riskieren dabei ihr Leben, denn die Nationalparks haben natürlich aufgerüstet und auch die privaten Parks. Da haben sie teilweise wirklich ganze Armeen, die nachts unterwegs sind, um wirklich mit Maschinengewehren, da wird scharf geschossen, um die Nashörner wieder zu schützen. Ich glaube, das wird besser, aber ich glaube, im letzten Jahr sind allein in Südafrika 400 Nashörner da gewildert worden. In den Jahren vorher waren es meistens über 1000 sogar. Und also das ist gigantisch. Ja, insofern ist es gut, dass auch in den Zoos Nashörner immer wieder auch gehalten und kontrolliert gezüchtet werden, einfach um eine Reservepopulation weltweit zu haben, immer mit dem Ziel natürlich, die wieder auswildern zu können. Und der Zoo Augsburg macht nicht nur das bei sich selber, sondern der unterstützt auch immer wieder Projekte in den Ländern, wo die Nashörner vorkommen und hat also jahrelang so ein Projekt in Uganda unterstützt, wo Nashörner dann im geschützten Bereich gezüchtet wurden, um sie dann wieder auszuwildern. Ja, und jetzt kommt's, dann kriegt die Regierung von Uganda, kriegt es mit und denkt sich, ach wie schön, da kommt ja immer schön Geld aus Deutschland. Und dann ganz brutal, dann haben Regierungstruppen dieses Camp dort überfallen, haben diese Menschen, die dort sich um die Tiere gekümmert haben, mit Waffengewalt vertrieben und sich das einfach unter den Nagel gerissen. Und ja, natürlich nicht mit dem Zweck, jetzt die Zucht von Nashörnern das weiter zu betreiben, sondern einfach das Geld abzuschöpfen. Und seitdem gibt der Zoo Augsburg in dieses Projekt natürlich kein Geld mehr und sagt auch, wir geben an Regierungsorganisationen geben wir kein Geld mehr, sondern wir suchen uns ganz gezielt so private Initiativen, NGOs aus, wo wir dann auch einigermaßen sicher sein können, dass das Geld auch gut verwendet wird. Also das ist wirklich ein ganz komplexes Thema. Und wenn immer wieder dann zu hören ist von ja, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne von Tierschützern, ja, mach doch die Zoos zu. Ne? Schließ die Zoos, gib das Geld, das die verbrauchen, gib es in die Länder, wo die Tiere herkommen und gib die Tiere in die Länder, wo sie ursprünglich herkommen. Ja, du liebe Zeit. Ja. Das wäre wirklich das Todesurteil für die einzelnen Individuen und auch für ganze Tierarten. Also man stellt sich das immer so idyllisch vor. Ja, in der freien Natur geht es den Tieren gut. Das ist in den meisten Fällen wirklich ein ganz gravierender Irrtum.
Tierparks sind auch Artenschützer, sind Reservoirs für Tierarten, die durch die Umweltzerstörung oder durch Wilderei ihren Lebensraum verlieren. Wie zum Beispiel auch, der passt zwar jetzt nicht zu Augsburg, weil der passt eigentlich eher zu München, der Querzornmulch.
Ja, ja, also das ist eine ganz, ganz schöne Geschichte. Also das spielt in Mexiko. In Mexiko hat sich im Lauf der Evolution ein bestimmter Lurch, mittlerweile heißt er einfach Querzahnmolch, ist eine bestimmte Art, der Pátzcuaro-Querzahnmolch, der nur in einem einzigen See in Mexiko vorgekommen ist. Und das war ein ordentliches Tier, ausgewachsen, ist er so an die 30 Zentimeter groß geworden. Und den haben die Fischer beim Fischfang auch ordentlich mit rausgezogen und den haben die Leute gegessen, der hat gut geschmeckt, das war eigentlich ganz prima. So, mit der Zeit, Umweltverschmutzung, Gewässer, die Gewässerqualität war einfach schlecht geworden. Industrialisierung rund um diesen See und die Fangquoten sind immer niedriger geworden und die Querzahnmolche sind kaum noch mehr ins Netz gegangen. So, jetzt war aber am Ufer dieses Sees gab es ein Kloster mit Klosterschwestern und diese Klosterschwestern haben diesen Querzahnmolch auch sehr geschätzt und ja, sehr ulkig, die haben den verwendet, um einen Hustensaft draus zu machen. Ich weiß nicht mehr genau, was von den Tieren sie für den Hustensaft da gebraucht haben. Aber das war die Tatsache. Die haben den gebraucht und die haben auch gemerkt, Mensch, die Fischer bringen uns keine Molche mehr. Wir brauchen, aber wir wollen den Hustensaft weitermachen. Und dann haben die gesagt, okay, bringt uns nochmal eine bestimmte Zahl an Molchen. Und dann haben die angefangen, die Molche dort zu züchten. Ja? Und das war die Rettung dieser Tierart. Denn in dem See sind sie mittlerweile wirklich ausgestorben und nur in dem Kloster haben sie überlebt und mittlerweile haben die Zoos das dann auch mitbekommen, haben sich von dem Kloster jetzt Tiere geholt und jetzt wird dieser Querzahnmulch weltweit sowohl in Zoos wie zum Beispiel in Hellerbrunn oder Nürnberg, Hellerbrunn und Nürnberg halten diese Tiere, und aber auch bei ausgesuchten privaten Haltern und in anderen weltweiten Zoos. So hat man eine Tierart ja zufällig gerettet und es ist eine ganz besondere Tierart, weil die evolutionstechnisch einen ganz besonderen Weg eingeschlagen hat. Das ist, die durchlaufen nicht die übliche Metamorphose, sondern die sind sowohl Lungenatmer als auch Kiemenatmer, so wie das Axolotl. Also ein ganz, ganz, ganz besonderes Tier und ja, so kurios kann es halt manchmal auch gehen und auch hier haben die Zoos erstmal das Kloster, die Klosterschwestern und dann die Zoos eine ganz wichtige Rolle zur Artenerhaltung gespielt.
Dank dem Hustensaft.
Dank dem Hustensaft, genau.
Bevor wir nach Hellerbrunn schauen in München, bleiben wir noch kurz in Augsburg. Welche Besonderheiten gibt es noch im Augsburger Zoo?
Der Augsburger Zoo hält Plumploris. Das ist eine Primatenart, die auch eine etwas traurige Geschichte hat. Die kommen in Südostasien vor und die sind nachtaktive Tiere und werden dort gern auch mal gefangen. Und dann werden sie den Touristen, die da halt unterwegs sind, schnell in die Hand gedrückt. Und die sehen sehr süß aus, weil sie so ganz nachtaktive Tiere, ganz große Augen haben, sehr plüschig aussehen. Und dann sind die Touristen geschmeichelt, ach, wie süß und so, und lassen ein Foto machen. Und es kostet dann ein paar Dollar und dann ist der Fall erledigt. Das Schlimme daran ist, dass diese Tiere dafür natürlich vollkommen unpassend gehalten werden. Die werden in engen Käfigen am Tag da rumgereicht. Na, am Tag sollten die eigentlich schlafen. Und weil die ein Sekret entwickeln, mit dem sie ihre Eckzähne einschmieren können, um im Rivalitätskampf da bestehen zu können, dann wollen die natürlich nicht, dass die eventuell die Touristen beißen, und dann wird denen ganz brutal, werden denen die Zähne abgesägt oder abgeschnitten, was dann meistens zur Folge hat, die Tiere kriegen Entzündungen, sterben, also ganz, ganz entsetzlich. Mhm. Mittlerweile geht die Polizei da schon dagegen vor, aber das ist auch so, das sind auch so Mafia-ähnliche Strukturen. Mittlerweile werden diese Tiere sogar bis in die Türkei verkauft, damit auch dort diese Händler den Touristen die mal schnell in die Hand drücken können. Und ja, also das ist einfach ein sehr unschönes Geschäft. Und in Augsburg werden diese Tiere gehalten, und dort wird aber auch über einen Verein, den Plumplor e.V., wird auch vor Ort eine Institution unterstützt, die dort schon vor Ort in den Ländern die Tiere versuchen, wieder einzusammeln, zu pflegen, aufzupäppeln und dann wieder kontrolliert wieder in die Natur zu entlassen. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Es macht überhaupt keinen Sinn, solche Tiere jetzt einfach zu packen und quasi hinter nächsten Baum laufen zu lassen, weil dann verenden die halt dort. Man muss die wirklich dann erstmal untersuchen, pflegen und schauen, wer ist überhaupt noch in der Lage, in der Natur sich dann selber zu ernähren, eben weil denen oft die Zähne dann abgeschnitten sind. Also auch das ist sehr komplex, aber da ist der Augsburger Zoo, versucht da diese Tiere als Botschafter zu nehmen, Botschafter für ihre Artgenossen in freier Wildbahn, dass man sich mal Gedanken macht, sich informiert, wie ist das mit denen eigentlich, und wenn man in ein solches Land reist, sich dann eben nicht solche Fotos aufdrängen zu lassen, sondern lieber Geld zu spenden für solche Organisationen, die sich um die Tiere kümmern. Also auch hier die Arbeit vor Ort im Zoo verbunden immer mit der Perspektive, auch in dem Land, wo die Tiere herkommen, dort etwas Sinnvolles zu tun.
Der Augsburger Zoo grenzt an den Augsburger Stadtwald. Das ist der größte zusammenhängende Auwald in Bayern, habe ich in Ihrem Buch gelernt. Und da grasen ganz besondere Pferde, nämlich die Przewalski-Pferde.
Ja.
Das sind, glaube ich, Urpferde.
Das sind Urpferde, die Przewalski-Pferde. Das ist eigentlich so das Musterbeispiel dafür, für gelungenen Artenschutz. Ohne die Arbeit der Zoos, also Nürnberg hat da mitgezüchtet, Hellerbrunn hat da mitgezüchtet, Augsburg hält diese Tiere, aber auch viele andere Zoos weltweit, hat man diese Tierrasse wirklich vor dem Aussterben retten können. Und die werden sowohl in den Ländern, wo sie ursprünglich vorgekommen sind, aber die sind auch bei uns ja vorgekommen, werden wieder ausgewildert. Und dort im Stadtpark übernehmen die eine ganz klassische landschaftspflegerische Aufgabe. Denn solche Tiere sind früher dort genau vorgekommen und haben die Landschaft geprägt. Und damit dieser Auwald auch heute wieder auch als Auwald bestehen kann, hat man dort die Przewalski-Pferde auch dort wieder eingesetzt. Also sehr stimmig.
Und die leben quasi wie Wildtiere?
Mehr oder minder, ja,
genau.
Ja, ja. Ja.
Wir schauen jetzt dann zum ältesten Tierpark in Bayern, und das ist der Tierpark Hellerbrunn in München. Das ist Habe die Ehre. Schön, dass Sie mit dabei sind. Jetzt schauen wir nach München zum Tierpark Hellerbrunn. Er ist flächenmäßig nur der zweitgrößte Tierpark in Bayern, aber er hat mit deutlichem Abstand die meisten Arten. Und er ist der älteste Tierpark, gegründet 1911. Das war in der Prinzregentenzeit eine Zeit voller Innovationen. Das Land ist elektrifiziert worden, die Eisenbahn wurde bis in die hintersten Winkel des Landes gebaut, die erste Hochgebirgsbahn auf den Wendelstein. Also eine Zeit voller Ideen, voller Neuigkeiten. Oh, aber der bayerische Prinzregent Leutpold war eher vorsichtig bei einem Tierpark für München.
Ja, er war vorsichtig. Er hat ganz anders als Ludwig II., er hat aufs Geld geschaut und er hat erst mal gewartet, dass die bayerischen Brauereien mal in die Gänge kommen und sich mit Geld beteiligen. Und erst dann hat er gesagt, okay, dann machen wir das, und dann bin ich auch der Patron für diesen Tiergarten, genau. Mhm. Ja.
Der berühmte Architekt Emanuel von Seidel hat die Anlage geplant. Und also das ist zum einen auch was sehr Besonderes. Und das noch etwas Besonderes ist dieses Gelände.
Ja, das Gelände in den Isarauen ist natürlich auch, also der Tierpark liegt zwar schon sehr nah an der Innenstadt, aber ist trotzdem einfach durch die Isarauen eingebettet in eine sehr natürliche Flusslandschaft. Und deshalb leben in und um den Tierpark Hellabrunn herum natürlich ganz, ganz viele einheimische Tiere. Und das ist schon wirklich ein wunderschöner Erholungsort und bietet sehr viel natürliche Natur von vornherein. Ja.
Kann man sagen, der Tierpark Hellabrunn ist weltberühmt?
Ja, das ist er. Ja, das hat sich im Laufe der Zeit so etabliert. Ja, also Hellabrunn ist irgendwo ein Markenzeichen in der Welt der Zoos. Mhm.
Besonders ist auch die hohe Zahl der Arten, nämlich 390. Und darum kümmert sich eine Frau, die Sie in Ihrem Buch vorstellen, nämlich das ist die Kuratorin des Tierparks Hellabrunn, Lena Bockreis. Welche Aufgaben hat sie als Kuratorin? Worum muss sie sich kümmern?
Ja, das war mir anfangs auch nicht so klar. Was macht eine Kuratorin? Kuratoren verbinde ich eher mit Museen. Aber gut, dieser Name wurde halt da, glaube ich, einfach entlehnt aus der Museumslandschaft. Ja, eine Kuratorin ist zuständig für die ganze Entwicklung der Gehege und auch, dass die Tierarten, dass das stimmig ist, was man dort hat, dass das einfach zusammenpasst, dass entsprechende Haltungszuchtprogramme auch verfolgt werden. Und wenn Tiere von einem Zoo zum anderen wechseln, dass das alles organisiert werden muss. Also es ist ein ganz, ganz vielfältige Aufgabe. Ihr unterstehen dann auch die ganzen Pfleger, die Tierpfleger. Also, und sie kommuniziert natürlich dann auch mit der Öffentlichkeitsarbeit. Also, wie stellt sich der Zoo nach außen dar? Also, das ist ein mit einer der vielfältigsten Jobs und Aufgaben, die so ein Zoo anbieten kann.
Was ist so das große Aushängeschild des Tierparks Hellabrunn? Wir haben ja bei den anderen Zoos auch von Besonderheiten gesprochen.
Ja, also er wird eigentlich immer in Verbindung gebracht mit dem Begriff Geozoo. Er war halt der erste Zoo, der sich wirklich nach Erdteilen organisiert hat. Das ist im Lauf von Jahrzehnten dann ein bisschen verwässert worden. Und jetzt der neue, oder ja, so neu ist er gar nicht mehr, der neue Direktor Rasem Baban, will dieses Prinzip des Geozoos wieder neu beleben. Das heißt, der ganze Zoo ist eigentlich in einem 20-jährigen Umbauprojekt. Und es ist das Ziel, sowohl diese Geostruktur nach Erdteilen wiederherzustellen, aber noch viel, viel stärker das Thema Biodiversität, Vielfalt des Lebens ins Zentrum zu rücken und den Besuchern zu vermitteln. Das heißt, auch hier wieder nicht mehr nur der Ansatz, ich zeige euch exotische Tiere, sondern ganz bewusst auch, vor allem in Mühlendorf, werden auch einheimische Tiere vorgestellt, die aber auch in ihrem Bestand gefährdet sind und überhaupt die Zusammenhänge der Natur des Lebens, wovon ernähren wir uns? Ja, wo kriegen wir unser Obst im Winter her? Was bedeutet das für die Tierwelt, zum Beispiel in Italien oder in Spanien? Ja, also wie hängt das eigentlich alles zusammen, unser Verhalten? Und ein schönes Beispiel, das ich da immer gefunden habe, das sogenannte Augsburger Huhn. Das Augsburger Huhn war früher sehr verbreitet. Das legt, jetzt habe ich die Zahlen nicht mehr so ganz genau im Kopf, ich glaube, das legt 100 Eier pro Jahr und ein Industriehuhn legt halt ein Vielfaches davon. Und deshalb wird das Augsburger Huhn praktisch nicht mehr gehalten und droht auszusterben. Und darauf wird auch der Blick in Hellabrunn sehr gezielt gelenkt, um die Menschen einfach wieder damit zu konfrontieren, wo wir in unserem Alltag eigentlich ständig auch mit dem Thema Artenschutz irgendwo konfrontiert sind und mit unserem eigenen Verhalten, Konsumverhalten auch durchaus etwas beitragen können dazu. Also der Bildungsgedanke tritt hier wieder ganz, ganz stark in den Vordergrund. Und Hellabrunn hat auch im Mühlendorf eine wunderschöne, toll ausgestattete Zooschule. Ja, wo zurzeit zwei vollamtliche Lehrerinnen da sind, die sowohl für Schulklassen, für Unterrichtseinheiten, also wunderbare Programme anbieten. Auch das kann man perspektivisch, kann man das natürlich alles noch ausbauen. Solche Zooschulen gibt es auch in den anderen Zoos. Hier in München hat es jetzt schon von der Größe her vielleicht nochmal eine besondere Bedeutung. Aber das ist wirklich sehr beeindruckend und an das denkt man normalerweise ja gar nicht, wenn man sich da, jetzt gehen wir halt heute mal in den Zoo, dass es dort Möglichkeiten gibt, sich weit über einen Zoobesuch hinaus also, Bildung zu verschaffen. Da gibt's zum Beispiel Zeichenkurse, dass man sich mal hinsetzen kann und sich mal Zeit nimmt und versucht, ein Tier zu zeichnen. Das ist auch etwas ganz Besonderes, weil man mal da sitzt und sich wirklich mal konzentrieren muss und nicht einfach von einem Gehege zum anderen geht und jetzt schauen wir da hin und schauen wir dorthin und ach, jetzt müssen wir aber ganz schnell nur dort, damit wir alles sehen, ist überhaupt so dieser Punkt, wenn man in den Zoo geht, nicht meinen, dass man jetzt alles sehen muss, sondern sich ruhig mal konzentrieren und mal auch bei einem oder anderen Gehege einfach mal stehen bleiben und sich mal die Zeit gönnt, auch mal 10 Minuten, auch mal eine Viertelstunde einfach mal nur da zu sitzen, dann versteht man viel mehr von dem, was ein Tier ausmacht, als wenn man halt einfach nur abhakt.
Der Tierpark Hellabrunn ist ebenso wie die anderen Zoos wichtig, auch um Arten zu erhalten. Und dazu gibt es in München zum Beispiel auch Erhaltungszuchtprogramme. Und Sie stellen in Ihrem Buch den Partnervermittler des Tierparks vor.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben den zu Beginn der Sendung schon mal kurz erwähnt, den Carsten Zehrer, den zoologischen Leiter in Hellabrunn. Und der ist verantwortlich weltweit für die Erhaltung einer Affenart, einer Primatenart. Das ist der Drill. Der Drill ist ein sehr markanter Affe. Die Männer haben einen ganz bunt gefärbten Kopf und er lebt eigentlich in Nigeria und Kamerun und ist vom Aussterben bedroht. Und der Carsten Zehrer ist der sogenannte Zuchtbuchführer für diese Affenart. Das heißt, er bestimmt unterstützt von dieser Datenbank, von dieser weltweiten Datenbank, unterstützt alle Einrichtungen auf der Welt, wo dieser Affe gehalten wird, um eben auch hier eine gentechnisch saubere Reservepopulation aufzubauen. Immer natürlich, immer wieder mit dem Ziel, dass diese Affenart nicht aussterben möge und dass sie auch wieder, wenn sich denn die Zustände in den Ländern, wo er vorkommt, auch wieder eignen, den wieder auszuwildern. Und das heißt, die Zucht in München klappt ganz hervorragend. Die haben immer wieder sehr schöne Erfolge. Es kommen immer wieder Jungtiere auf die Welt, die man dann wieder weitervermitteln kann. Der Hellabrunn unterstützt aber natürlich auch die Einrichtungen vor Ort in Kamerun und in Nigeria, wo auch solche Auffangstationen schon bestehen. Diese Auffangstationen sind meistens halt auch schon wieder vollkommen überlastet, überfüllt. Und man muss wirklich Geduld haben, bis sich die Regierungen in diesen Ländern, die jetzt nicht unbedingt immer Tierschutz als allererstes in ihrem Regierungsprogramm haben, die haben meistens ganz andere Sorgen, um halt daran zu arbeiten, dass die Bedingungen sich in diesen Ländern wieder verbessern und dass man dann natürlich auch wieder guten Gewissens dann wissenschaftlich begleitet die Tiere wieder in ihre natürliche Umgebung zurückführen kann.
Weil nicht in allen Ländern, beileibe nicht, sind die Bedingungen für die Tiere gut. Wir wollten noch darüber reden, über die romantische Sicht mancher Menschen, über das Leben in freier Wildbahn. Das nämlich beileibe nicht so romantisch ist, wie man sich das oftmals vorstellt.
Das ist so. Und ich muss sagen, ich habe da auch selber einen Lernprozess durchgemacht. Also als ich so die ersten Male im südlichen Afrika unterwegs war, war ich einfach nur fasziniert von der tollen Tierwelt und wie schön das ist. Und es ist tatsächlich so, manchmal da können einem tatsächlich die Tränen kommen, wie wunderbar sich das alles anschaut. Nach einiger Zeit habe ich dann schon auch gemerkt, Moment, da gibt es ja auch eine zweite Seite. Und das ist nicht nur so, dass die Natur insgesamt natürlich einfach sehr grausam ist. Das wird dann ganz gerne, aber dann so mit einem Satz abgetan, naja, die Natur ist halt so.
Ja, stimmt.
Aber wenn man sich das mal so ganz genau dann vor Augen führt oder wenn man das dann auch mal erlebt, stellen Sie sich mal vor, ein Löwenrudel stößt auf einen Büffel und die Löwen beschließen, diesen Büffel zu verspeisen. Das ist ein grausames Gemetzel. Ja? Und dieser Büffel, der stirbt nicht schnell. Das kann durchaus lang dauern. Der muss einfach... Das Löwenrudel versucht, ihn einfach von den Beinen zu stoßen, bis er irgendwo liegt. Und dann an jeder Seite klammert sich ein anderer Löwe drauf. Und vorne ein Löwe hat dann die Aufgabe, dem die Kehle zuzudrücken und den zu ersticken. Mhm. Und das kann dann schon mal dauern. Und dann fangen die anderen Löwen halt hinten schon mal an zu fressen, während der halt noch liegt. Das ist die Natur. Da kann man auch nichts ändern, das ist so. Nur das widerspricht dann schon so ein bisschen, ja, man gibt es doch die Tiere einfach in der Natur, dort haben es die schön und die jubilieren so wie der Aloysius im Himmel und singen da vor sich hin. So ist die Natur einfach nicht. Ja? Und dazu kommt natürlich auch, dass der Mensch auch dort halt massiv eingreift. Ich habe immer wieder dann zum Beispiel junge Elefanten gesehen, die hatten nur noch einen halben Rüssel. Ja, warum hat dieser kleine Elefant nur noch einen halben Rüssel? Der ist halt in eine Wildererfalle geraten und hat sich losgerissen, sich wirklich den halben Rüssel amputiert, hat erstaunlicherweise überlebt, wird aber nicht lange überleben, denn der kann ja nicht mehr das Wasser jetzt einfach so trinken, der muss sich zum Wasser trinken, muss sich hinknien, damit ist er natürlich das perfekte Opfer für das nächste Raubtier. Und sie finden Tiere, die haben noch eingewachsene Wildererschlingen um sich rum. Oder ich habe einen Büffel gesehen, einen Riesenbüffel, der ist verendet, der hatte auch noch die Wildererschlinge um den Hals und der hat halt eine Infektion gekriegt und ist elendiglich da krepiert. Und drum ist es so eine naive Vorstellung. Nimmst doch die Tiere raus aus dem Zoo und schick die in die Wildnis und dann ist alles wunderbar. So ist das nicht. Ja? Und das muss man sich schon immer auch wieder mal vor Augen führen.
Und das heißt, man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man in einen Zoo geht?
Nein, also ich bin der absoluten Meinung, dass das so ist. Und ich beziehe mich jetzt hier aber wirklich, das möchte ich schon mal ausdrücklich sagen, auf die wissenschaftlich geführten Zoos. Zoo ist kein geschützter Begriff. Im Grunde könnten Sie und ich, wir könnten uns ein paar Ziegen halten und uns über unsere Haustür das Schild Zoo drüber schreiben, dann wären wir halt ein Zoo. Mhm. Also es gibt sicherlich auch Zoos, die nicht so toll sind. Ich habe mich jetzt hier aber in dem Buch wirklich auf das konzentriert, was mir wichtig war, auf Qualitätszoos, die wissenschaftlich geführt sind, die forschen, die Bildung vermitteln und wo ich den Eindruck habe, dass die wirklich alles tun, um den Tieren, die bei ihnen gehalten werden, ein optimales Leben, so gut man das halt weiß. Aber auch da, das Wissen entwickelt sich weiter und die Tierhaltung wird natürlich auch immer besser. Das geht nicht immer alles gleichzeitig, das kostet viel Geld und nicht jedes Gehege kann zu jedem Zeitpunkt immer auf dem aktuellsten Stand sein, aber auch durch den Besuch im Zoo hilft man damit. Zoos brauchen das Geld, die brauchen uns als Besucher, sonst können sie auch nicht mehr existieren. Und ich meine, dass sie für die Vermittlung von Natur, von Naturschutz, von Ökologie und von der Vielfalt, der Artenvielfalt und dem Artenschutz wirklich unverzichtbar sind.
Vielen herzlichen Dank, Hans Helmreich. Er hat das Buch Zoos in Bayern geschrieben, das in diesem Jahr erschienen ist. Morgen geht es schon nach Afrika wieder.
Genau, und ich freue mich sehr.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Es war eine sehr spannende Sendung mit vielen Hintergrundinformationen und man merkt auch Ihre Leidenschaft so stark für die Zoos. Vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute.
Ich bedanke mich auch sehr.